Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer Wachtberg-Pech im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Momente und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Hören Sie heute Teil 2 über Ford.
Zum gleichen Zeitpunkt war natürlich Sloan, das war der Chef von General Motors, das waren inzwischen die größten geworden. General Motors hatte zu dem Zeitpunkt Ford schon überholt. Diese einjährige Pause mit dem T-Modell hat also Ford den ersten Platz gekostet. Ne? Und General Motors hatte Ford überholt und General Motors suchte auch nach einem Absatzgebiet. Deutschland war das die Mitte von Europa und man suchte hier in der Tat nach einem Markt, mit dem man weitere Teilmärkte in Europa erschließen kann. Und General Motors hat sich ja entschlossen, ein ganzes Werk zu kaufen. Ein ganz richtig deutsches Werk, komplett mit Mann und Maus. Und das war dann Opel gewesen, ja. Und Ford hatte sich gesagt, so ein Werk stand nicht zur Verfügung. Einige haben sich angeboten, NSU hatte sich angeboten. Auch zu BMW gab es mal Gespräche. Der damalige Vorstandsvorsitzende von BMW wollte sein Eisenacher Werk wieder abstoßen, was er damals gekauft hatte, wo er gerade den Dixie angefangen hatte zu produzieren. Aber das hat nicht geklappt und Ford hat dann entschieden, ein Werk hier neu zu bauen. Und dann kommt das übliche Dogma von Ford, so ein Werk muss an einem Fluss liegen, was mit mindestens 3000 Tonnen Schiffen befahrbar ist. Und da kam in Deutschland nicht so ganz viel in Frage. Es gab auch andere Standorte und man guckte sich dann sehr genau den Standort Köln an. Und jetzt müssen wir die zweite Legende aufräumen. Man bringt ja immer Herrn Oberbürgermeister Adenauer, den späteren Bundeskanzler, damit in Verbindung, dass er das Werk von Ford nach Köln geholt hat. Dieses stimmt nicht. Am Anfang hatte Adenauer erhebliche Reserven gegen einen weiteren Interessenten des Automobilbaus, denn es hat so viele kleine Firmen gegeben in Köln, die Autos gebaut haben, die sind allesamt pleite gegangen und die Stadt hatte immer die Arbeitslosen am Hals oder hat versucht, sie zu unterstützen. Deswegen hatte also Adenauer nicht viel von einer Autoproduktion in Köln gehalten, aber Ford ließ nicht locker und irgendwann haben wahrscheinlich auch die Leute den Adenauer überzeugt, dass es hier nicht um eine kleine Klitsche, sondern um den zweitgrößten Automobilhersteller der Welt handelt. Und dann haben sie das Grundstück in Köln-Niehl da gekauft. Das war ein beträchtliches, großes Grundstück. Und dann wurde dann 1930 der Grundstein für dieses Werk gelegt, was auch nach modernsten Gesichtspunkten gebaut wurde. Und das teuerste am ganzen Werk war 1 Kilometer Kaimauer, ne? Das hatte sich wohl als schwieriger herausgestellt, als man das gedacht hat.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und Ford kam auch rüber und hat den Grundstein mitgelegt und alles war gut und die Produktion im Grunde konnte anlaufen und ist auch angelaufen und man hatte dann die Autos aus USA rübergeholt, Konstruktion aus USA, die man ein bisschen verkleinert hatte für Deutschland und hatte dann vor allen Dingen sich auch aus England Schützenhilfe geben lassen, weil die Engländer traditionell schon kleinere, mehr auf die europäischen Fahrbedingungen angepasste Autos gebaut haben. Mhm. Und man hat auch eine Aktiengesellschaft gegründet, bei der sehr stark auch involviert war zum Anfang die IG Farben. Die IG Farben war einer der größten Chemiekonzerne der Welt. Die hatten Gründe in Amerika tätig zu werden und brauchten dort Unterstützung. Und Ford hat gesagt, wir können von denen Lacke kaufen. Die haben möglicherweise Ideen, wie man den Kautschukbedarf überwindet, weil auch Reifen aus Kunststoff oder künstlichen Stoffen gebaut werden können. Also kamen die ins Geschäft und die IG Metall war mit in dieser Aktiengesellschaft, die IG Farben, das weiß heute keiner mehr. Die ist dann aber langsam rausgedrängt worden. Und dann kam auch das, die haben gut produziert, so Anfang der 30er Jahre, und dann kam das, was die Aktionäre zum Anfang erstmal überrascht hat. Die Ford-Werke in Köln machten einen schönen Gewinn in den Büchern, Aber in der Abrechnung nachher in der Bilanz mussten also Patentgebühren für die Autos nach England bezahlt werden, sofort England. Das ist ja das Gleiche, was an Lizenzgebühren bei Opel immer ausstand, an irgendeine imaginäre Patentverwertungsgesellschaft in Amerika. Sie erinnern sich, wir sprachen darüber. Darum sah das gar nicht so ganz so gut aus. Die Aktionäre waren enttäuscht. Naja, aber der Automobilbau begann.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Jetzt war es natürlich so, begehrt waren auch die Ford-Lastwagen. Begehrt war das, was aus USA kam, nämlich ein 8-Zylinder-V-Motor. Solche großen Motoren gab es in Deutschland auch, aber nur in einer Fahrzeugklasse höher, also statt vielleicht 4.000 Reichsmark, 7.000 oder 8.000 Reichsmark. Und trotzdem hatte Ford immer noch mit einer Sache zu kämpfen. Denn schon lange bevor das Werk in Köln fertig war und gebaut war, als die Berliner Aktivitäten von dieser damaligen Gesellschaft noch bestanden, hatte der Reichsverband der deutschen Automobilindustrie, also die Vorgängerorganisation vom VDA, einen Prozess angestrengt. Ein Prozess dahingehend, dass also dieses Auto nicht als deutsches Erzeugnis benannt werden darf und dahingehend, dass dort fälschlicherweise angegeben ist, dass zu viele Teile in Deutschland gebaut werden, also falsche Content-Angaben würde man heute sagen. Und nur kluge Rechtsanwälte, die Ford damals beauftragt haben, konnten diesen Prozess in der Schwebe halten. Aber es war immer noch so, dass auch zu Zeiten von Brüning, also bevor Hitler kam, die Situation bestand, Autos, die nicht in Deutschland gebaut wurden, denen wurden Nachteile zugewiesen. Sie durften zum Beispiel mit einem Ford nicht auf einem Behördenparkplatz parken.
Oh, das ist ja interessant.
Ja, sie kriegten von Ford natürlich auch keine Militäraufträge für Ford, ja, für Ford-Fahrzeuge, weil man das deutsche Produkt in den Vordergrund gestellt hat. So weit ging damals der Schutz des Marktes. Wenn Herr Mr. Trump das wüsste, wie weit man die Zügel anziehen kann, würde er vielleicht staunen, ne? Also mit Ford-Fahrzeugen durfte man damals nicht auf öffentliche Parkplätze, auf Behördenparkplätze fahren.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Dass man das richtig versteht, das war der Ford A zu dem Zeitpunkt.
Das war der Ford A und die Nachfolgemodelle vom Ford A.
B dann.
Ja, genau.
Das waren V8, die ca. 3,5 Liter Hubraum, richtig. Manchmal etwas mehr, mit PS-Leistungen von 80 oder 90 PS hatten. Das ist interessant, man muss das erwähnen. Das war nicht immer gleich PS-Monster.
Ja, nein. Aber für damalige Zeiten waren das natürlich hochleistungsfähige Fahrzeuge.
Ja,
natürlich. Das ging es natürlich, bei den Lastwagen war natürlich genauso das Gleiche. Die konnte man natürlich auch nicht absetzen, wo öffentliche Abnehmer gewesen sind. Und dann kam natürlich der Umschwung, der große Umschwung war natürlich nicht nur die gedankliche Geburtsstunde des Volkswagens auf der Automobilausstellung im März, glaube ich, das war das, 1933, wurde ja der Reichskanzler Hitler eingeladen, hat eine Rede gehalten und er hat da die Rede gehalten und hat gesagt, schöne Autos habt ihr alle, aber das sind keine Autos für Arbeiter, die sich Arbeitern angestellt leisten können. Wir müssten mal einen Volkswagen bauen. Und ich werde die Automobilindustrie motivieren, dies zu tun. Und ich werde auch dafür sorgen, dass der Absatz wieder steigt. Und der Absatz kann nur steigen, wenn also Folgendes gemacht wird. Steuern runter und Kraftfahrzeugsteuern runter und Mineralölsteuer runter. Also alles das, was in den Jahren davor aufgebaut wurde, wurde also wieder runtergefahren. Und das hat natürlich einen Impuls ausgelöst. Und auch das mit der Idee mit dem Volkswagen. Und da kamen dann Dinge zustande, dass ein Öffentlichkeitsarbeiter bei Ford, sowas gab es damals auch schon, Pressechef, hat gute Verbindungen aufgebaut zu einer Zeitung, die man damals Völkischer Beobachter nannte, hat gute Verbindungen aufgebaut zum NSKK, das war der Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps. Alles, was damals an Verbänden und Verbindungen war zum Thema Auto, war natürlich dann irgendwie gleichgeschaltet und auch von den Nazis besetzt worden. Und wenn man gute Verbindungen zu denen hatte, konnte man was machen. Man hat den Motorsport gefördert von Seiten von Ford. Und zwar nicht den Spitzenleistungssport, sondern da war Ford nicht gut, sondern den Zuverlässigkeitssport. Und zuverlässig waren die Ford-Fahrzeuge, also wo es durch Matsch, durch Schlamm ging und über Berge und über Stock und Stein. Diese Sportarten wurden also durch Ford gefördert.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und dann wurde auch im Laufe der Zeit immer stärker der Anteil der deutschen Produktion bei Ford-Fahrzeugen, also des deutschen Inhalts. Und irgendwann 1936 war es dann soweit, da konnte man, das kriegte man den offiziellen Ritterschlag sozusagen der Reichsregierung, dass Ford ein deutsches Erzeugnis ist. Ne? Das Unwort der deutsche Ford-Wagen, den man noch vorher in den 20er Jahren bekämpft hatte, das war also vorbei.
Mal eine Frage. Da begann das mit der Markteinführung des Ford Eifel?
Etwas davor, ja. Ja, okay. Natürlich, genau, das ist richtig. Der Eifel, das ist zeitgleich mit der Einführung des Ford Eifel. Der Ford Eifel ist übrigens eine englische Konstruktion, ne? Die auf deutsche Verhältnisse umkonstruiert worden ist. Ne? Die haben sich dann auch, Ford hatte ja bis dahin gar kein Konstruktionsbüro in Deutschland, das wurde auch erst so 1934, 35 aufgebaut. Und die haben sich sehr gute Leute geholt. Einen Dänen hatten sie da, der dafür gearbeitet hat, und einen Herrn Richard Bussin, der ist allen Kfz-Ingenieuren bekannt, weil er in den 30er Jahren Handbücher über die Kfz-Technik geschrieben hat. Ne? Wer also damals Kfz-Technik studiert hatte, der musste den Bussin im Schrank haben. Ne?
Das wurde in Heide-Holstein den angehenden Meistern überreicht und die mussten dafür bezahlen, nicht?
Kann sein, dass es noch der Bussin war, aber ja. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt in Heidenholstein über ein anderes Buch.
Ah ja.
Weil nämlich... bei allem Respekt vor einem deutschen Kraftfahrzeugmeister.
Ja.
So ein bisschen Abstand zum Ingenieur ist intellektuell und was die Grundlagen der Mathematik anbetrifft schon.
Sehr gut.
Und der Bussin war, also das war also ein Handbuch für Ingenieure damals.
Ah ja, okay.
Aber Sie haben recht. So ein Standardwerk gab es an der Meisterschule in Heide auch. Ja, insofern ist Ihre Erinnerung zum Teil richtig.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Ja, und...
Also Markteinführung Ford Eifel, deutsches Produkt.
Deutsches Produkt, Markteinführung des Lastwagens, des Dreitonners mit dem V8-Motor. Der V8-Motor war sehr zuverlässig. Um dann den deutschen Content wirklich auszuschöpfen und die Motoren nicht mehr zu importieren, musste man erstmal hier versuchen, den Block zu gießen. Der Block hatte eine integrierte Ölwanne, das zu gießen, eine gegossene Kurbelwelle damals. Das waren alles Dinge, die waren neu. Bis dahin hat man Kurbelwellen geschmiedet, ja. Mhm. Aber eine gegossene Kurbelwelle war neu. Man hat aber mit der Firma Sulzer in Ludwigshafen eine Gießerei gefunden, die das konnte. Und dann hat man gleichzeitig diesen Motor verbessert. Also man kann ja eine Konstruktion übernehmen und sie verbessert. Bessern, Sie Wankelmotor bei Mazda von NSU übernommen.
Ja, klar.
Ne? Und damit, das war auch eine Bedingung für die Autobahnfähigkeit der Fahrzeuge. Die deutsche Autobahn erzwang auf einmal ganz andere Motorenkonzepte, weil man sprach von der sogenannten motorenmordenden deutschen Autobahn, weil so hohe Dauergeschwindigkeiten konnte man ja auf keiner Straße der Welt fahren und die deutsche Autobahn war die erste Strecke, wo man das konnte und wo man das auch versucht hat. Da kam man mit alten Motorenkonstruktionen schon mal schnell an die Grenzen und das hat Ford mit dem V8 relativ gut geschafft, also Ford Deutschland, ne, diesen Motor umzubauen. Das war also schon eine Leistung. Ford war also da, das muss man sagen. Und der Ford Eifel, der wurde natürlich dann von den verschiedensten Zulieferern, will ich nicht sagen, Karosseriebauern auch verhübscht. Drauz in Heilbronn und Deutsch in Köln haben daraus wunderschöne kleine Cabrios gebaut. Und der war richtig schick. Und der etwas größere, der Ford hatte ja dann praktisch nur eine Linie mit zwei Autos. Das muss man sich mal vorstellen. Man hatte den großen Ford V8, das war eine große, starke Limousine mit dem V8-Motor. Und man hatte den kleinen Eifel mit 1,2 Liter Motor und dazwischen war im Grunde nichts. Ja, und man hat dann, also um die Kunden zufriedenstellen zu können, beide Produktreihen schön variiert. den Eifel auch, wie gesagt, mit Roadstern und mit schönen kleinen Sportkarossen angehübscht. Und den großen Wagen, den V8, der war auch eine Grundlage, um darauf wunderschöne Sonderkarosserien zu bauen. Die Firma Gläser, die ja Leuten bekannt ist, die sich mit Sonderkarosserien befassen haben, eines wahrscheinlich der schönsten Cabrios auf dieses V8-Fahrgestell von Ford gesetzt. Und die hätten wahrscheinlich jeden Preis eines Konkurs d'Elegance heute damit gewonnen. Ne? Mhm. Das war also, Ford war im Geschäft, das muss man sagen. Und der Markt explodierte ja letztendlich auch in den 30er Jahren. Man hat dann auch versucht, am Anfang mitzuhalten mit der Idee des Volkswagens, kam aber relativ schnell darauf, wahrscheinlich schon von 1935, dass es eine politische Entscheidung gab, dass kein deutscher Hersteller einen Volkswagen baut, sondern dass der Volkswagen von Professor Porsche gebaut wird im Sinne der Konstruktion und dass es dann ein neues Werk geben wird, in dem der Volkswagen gebaut wird. Also haben sich die anderen da rausgehalten.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Aber Ford hat dann den Nutzlastwagen gebaut. Der Nutzlastwagen war sehr beliebt. Er war auch sehr beliebt beim Heer. Und die Ford-Fahrzeuge waren bei den Leuten, die die Beschaffung beim Heer zu steuern hatten, aufgrund der Robustheit sehr begehrt. Und man hat dann sogar in einer Geheimproduktion einen Ford-Lastwagen aus USA, der relativ gut gewesen ist, in Kisten verschickt bis nach Antwerpen, aufs Schiff gesetzt, bis nach Ford nach Köln gefahren, hat das LKW-Fließband nachts abgeräumt, um die LKWs, die hier in Deutschland von Ford gebaut worden sind, und hat zusammengesetzt da die amerikanischen amerikanischen LKWs fürs Militär. Und die wurden morgens in aller Herrgottsfrühe vor Schichtbeginn von den Fahrern des Heeres abgeholt und danach wurden wieder deutsche LKWs gebaut. Das war also hochgeheim.
Mhm. Waren das Testfahrzeuge?
Nein, es waren keine Testfahrzeuge, das waren Fahrzeuge, die die Armee haben wollte. Wahrscheinlich sprachen sie dem Programm. Ja, also Ford hat auch einen hohen Marktanteil gehabt in der Zeit. In der 3-Tonner-Klasse hat also Ford 50% Marktanteil gehabt. Also das war schon bekannt. Der Ford V8 als Lastwagen war eine bekannte Größe. Ja, und zum Schluss vielleicht, Ford hat natürlich dann immer noch diese Situation gehabt, dass sie im Grunde das verbindende Glied zwischen dem kleinen Eifel, ja, und dem großen V8, der war nicht da. Die wollten also einen Mittelwagen bauen, ungefähr mit 1,5 Liter, ja, und mit einer modernen Karosserie. Und sie haben auch damals sehr viel Schützenhilfe gekriegt. Dann die Verbindung von Ford zu Ambibud in Berlin. Wir sprachen schon öfter über diese leider vergessene Firma, die Karosserien baute und nicht nur im Pressen von Karosserieblechen eine große Erfahrung hatte, sondern sie hatten auch Erfahrung in der Karosseriekonstruktion an sich und haben natürlich auch Erfahrung im Design von Karosserien gehabt. Und mit Ambibud hat man also dann diesen Mittelwagen gebaut, der sich, was die Schnauze anbetraf, so ein bisschen nach dem Ford C4 richtete. Das war ein US-Fahrzeug. Die Ford-Leute in Amerika haben ihre Finger mit im Spiel gehabt. Aber der Wagen wurde fertig und jetzt musste man einen Typenbegriff finden. Und der Typenbegriff war dann Taunus. Der Taunus wurde also noch vor dem Krieg fertig, wurde auch noch gebaut, so wie wir ihn als Buckeltaunus nach dem Krieg kannten. Und so wie er heute auch noch in Oldtimer-Kreisen begehrt ist, war er im Grunde vor dem Krieg fertig. Und dann kam eine blöde Situation für Ford. Die wollten ja mit dem Wagen sozusagen das Missing Link herstellen, also zwischen dem Eifel und dem Großen. Und dadurch hatten sie eine schöne 1,5 Liter Maschine, die auch so um die etwas über 40 PS geleistet hat. Das war damals schon ganz gut. Und dann kam der Herr Göring daher und hat eine Produkttypenbeschränkung aufgebaut. Er hat also gesagt, wir müssen aus der Produktvielfalt raus, ob ein kommenden Krieg im Vordergrund gesehen hat oder irgendwelche planwirtschaftlichen Elemente da ihm durch den Kopf gegangen sind. Jedenfalls konnte Ford nicht diesen 1,5 Liter Motor reinsetzen. Ford sollte nur 1, die kleinen Motoren bauen, die ganz großen, nicht noch einen dritten Typ. Und dann haben sie dann in den Ford Taunus den 1,2 Liter Motor reingebaut, der nur 34 PS hatte.
Ja, war dann untermotorisiert, also nicht viel geplant.
Der war untermotorisiert und der war richtig schick vom Design, gar keine Frage. Aber, wie viele Ford-Fahrzeuge in der damaligen Zeit, Straßenlage war also nicht berühmt, weil man immer noch mit Starachsen vorne, Starachsen hinten gearbeitet hat, mit Blattfedern vorne und hinten gearbeitet hat. Das war also nicht vom Feinsten und bei dem Ford Taunus hat man wenigstens eine hydraulische Bremse eingebaut. Also da hat man schon mal über die üblichen Ford-Mängel, die sich immer in schlechter Straßenlage und in nicht wirksamen Bremsen damals manifestierten, hat man da schon mal ein Stück weitergemacht.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Gut, dann wurden von diesem Ford Taunus wurden dann vielleicht noch insgesamt vielleicht 8000 Exemplare gebaut und dann kam ja der Krieg und ab 40, 41 gab es keine Privatfahrzeuge mehr, höchstens auf Bezugsschein. Und das war dann praktisch das Aus der zivilen Fahrzeugproduktion. Ford hat dann sehr stark gebaut, natürlich wie alle anderen auch für das Militär. Ford hat sich entzogen dem Bau von schweren Geräten wie Panzern und so weiter. Sowas hätte man damals auch oktroyiert bekommen können, dass man sowas baut. Ford hat sich auch nicht groß beteiligt an diesem Mannschaftswagen, der so ein Prototyp war für die Armee. Die hatten da so einen Mannschaftswagen, der in der Mitte ein Gelenk hatte. Also die konnte man in der Mitte einmal praktisch wie so eine Ziehharmonika lenken, hat einen Vierradantrieb gehabt, ein riesengroßes 3 Tonnen schweres Stück aus der ist von Horch konstruiert worden. Da haben sie nur die Motoren zugeliefert, die V8-Motoren, haben aber selbst da nichts dran mitgewirkt. Sie haben also Lastwagen gebaut und haben auch Lastwagen gebaut, Sie werden sich erinnern, die dann eingesetzt wurden in dem Dreck und Schlamm an der Ostfront. Die hatten hinten so ein Gestell, statt der Hinterachse war dort eine panzerähnliche Raupen, ne? Oder wie so ein Raupenschlepper an beiden Seiten. Da hatten sie eine ganze Menge von gebaut. Die hat Opel so gebaut, die hat Mercedes so gebaut, die hat Magirus damals so gebaut, Ford auch, und Ford hat sogar die meisten von den Fahrzeugen gebaut.
Man nannte die Sonderkraftfahrzeuge Halbkettenfahrzeuge.
Halbkettenfahrzeuge, ja, die hatten auch bei den Soldaten so einen bestimmten Namen. Ja, und dann passieren solche Dinge, die alle Oldtimer-Freaks natürlich und alle Tuning-Freaks machen können. Bei Ford hat man darauf verzichtet, einen neuen Hinterachsantrieb einzubauen. Man hat das über den vorhandenen Antrieb fahren lassen. Und dann sind natürlich im schweren Gelände sind natürlich die Kardanwellen oder die Antriebe weggebrochen, weil sonst war die Sollbruchstelle der durchdrehende Reifen. Und da die durchdrehende Situation nicht mehr vorhanden war, musste die Kraft irgendwo hin, wenn das mechanisch nicht dick genug war. Und dann brach irgendwo eine Welle weg. Die galten also nicht als sehr zuverlässig aus diesem Grund.
Ja, klar. Aber das ist ja interessant. Diese Spannbreite von Automobil-Lastwagen-Konstruktion und Produktion, wie Sie sie mir jetzt erzählt haben, wird bei den Hörern und Hörerinnen von Radio Oldtimer sicherlich zu der gleichen Verwunderung führen, wie es bei mir jetzt gerade reflektorisch hochkommt, dass da vieles bei ist, was ich gar nicht gewusst habe. Also ich muss mich jetzt schon bei Ihnen bedanken, Herr Mayer. Das ist enorm, was Sie an Wissen über Automobilproduktionen des letzten Jahrhunderts rüberbringen. Ich denke, dass wir für heute mit der Fertigung der Militärfahrzeuge während des Zweiten Weltkrieges diesen ersten Teil über Ford Deutschland abschließen. Da müssen wir aber zwangsläufig einen weiteren Teil nachschieben, wo wir uns über die Neuanfänge nach dem Zweiten Weltkrieg und dann der Erfolg von Ford im deutschen Markt, also im moderneren deutschen Markt, uns weiblich unterhalten. Vielleicht auch wieder mit der Inhaltstiefe, wie wir es heute getan haben.
Ja, gerne. Wir können da nahtlos anschließen, so wie Ford 1946 mit der Produktion wieder angefangen hat. Und in Köln sind ja nur 2 Dinge relativ unbeschädigt geblieben im Krieg. Ansonsten hat das ja ausgesehen wie in Aleppo. der Dom und die Fordwerke.
Ja, das ist ein guter Abschluss, Herr Meyer. Ich danke Ihnen, wie so häufig schon über andere Automobilmarken, auch heute über dieses schöne Gespräch über Ford Deutschland ganz herzlich und freue mich auf einen weiteren Termin mit Ihnen.
Okay.
Sie hörten einen Beitrag von Ingo Meyer, Wachtberg Pech, aus der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.